willkommen zum Podcast des Allgemeinen Hochschulsports. Mein Name ist Rabea, ich bin studentische Hilfskraft beim AHS und werde euch heute mal wieder durch den Podcast führen. In der AHS-Podcast-Serie laden wir Expertinnen und Experten der JLU ein, um uns zu den Themen Bewegung, Stressmanagement, Ernährung und Gesundheit im Studium oder am Arbeitsplatz auszutauschen. Die Corona-Pandemie dauert seit gut einem Jahr an. Viele von uns sind im Homeoffice und kommen nur noch selten an die Uni oder zur Arbeit. Aber heute möchten wir genau dorthin schauen. Falls ich ins Büro gehe, welche Maßnahmen verhelfen mir und anderen zu einem möglichst sicheren Arbeiten? Was hat sich an der JLU seit Beginn der Pandemie getan und wer erarbeitet bzw. berät die Uni eigentlich bei der Erstellung von Richtlinien und Hygienekonzepten? Wie verhalte ich mich, wenn ich beispielsweise Kontakt zu einer infizierten Person hatte oder Erste Hilfe leisten muss? Das und viel mehr besprechen wir in der heutigen Folge. Viel Spaß beim Zuhören! Heute ist Dr. Dagmar Steffens bei uns zu Besuch. Frau Dr. Steffens ist Leiterin der Abteilung Sicherheit und Umwelt und leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit an der JLU. Es freut uns sehr, dass wir Sie als Expertin für das Thema gesunder bzw. sicherer Arbeitsplatz in Corona-Zeiten gewinnen konnten. Herzlich willkommen, Frau Dr. Steffens.
Ja, guten Tag und herzlich willkommen auch. Ich freue mich, dass ich hier ein paar Dinge erzählen kann über meine Arbeit.
Vielen Dank für Ihren Besuch und für Ihre Zeit. Ich starte direkt mal mit der ersten Frage. Momentan erreichen Sie wahrscheinlich ziemlich viele Fragen zur Sicherheit am Arbeitsplatz. Welche sind denn die häufigsten Fragen, die Sie erhalten?
Die Fragen sind immer abhängig von den Themen, die gerade so besonders dominant sind. Also haben wir zurzeit eben die Fragen nach Impfungen. Wie gehe ich mit Impfungen um? Kann ich auch von der Universität geimpft werden? Was mache ich, wenn ich geimpft bin? Welche Vorsichtsmaßnahmen habe ich zu machen? Und eben, welche auch Fragen auch besonders aktuell sind, sind die Fragen zu Tests, zu Schnelltests und Selbsttests. Werden sie eingesetzt? Werden wir sie für die Präsenzveranstaltungen einsetzen oder wie ist die Vorgehensweise? Aber grundsätzlich ist das Thema Arbeitssicherheit in dem letzten Jahr hat einen besonderen Hype erfahren, würde ich mal sagen. Und ist gefragt wie niemals zuvor und alles ruft nach Arbeitssicherheit und wie kann ich meine Arbeitsplätze besonders gut einrichten, wie muss ich mich verhalten, dass ich sicher im Arbeitsleben bin. Und das, wenn man das so rückblickend sieht auf das ganze Jahr, dann ist es eben am Anfang, waren es eben die Hygienekonzepte, die wir erstellt haben, erstmal für die Universität an sich, aber dann auch für die Veranstaltungen. Alle Fachbereiche und auch die Dezernate haben eben für ihre Bereiche Hygienekonzepte erstellt und da haben wir ganz viele Beratungsgespräche geführt, sage ich mal. Gleichzeitig mussten auch die Räume entsprechend vorbereitet werden, weil die Räume ja auch weniger Personen aufnehmen in dieser Zeit und wir ja Abstände einhalten müssen. Also sind wir viel in die ganzen Hörsäle, Räume, der einzelnen Fachbereiche, Labore gegangen und haben dort eben Beratungen vor Ort durchgeführt, wo wir gesagt haben, so müssen die Abstände sein oder wie gehen die Studierenden oder die Beschäftigten, das ist ja auch egal, rein in diesen Raum und wie gehen sie wieder raus. Das war auch ein großer Teil, der im Sommer stattgefunden hat. Dann auch noch, wie werden die gerade auch Arbeitsplätze, wie werden die Räume eingerichtet, wie viele Personen dürfen in einen Raum, muss ich Schutzwände aufstellen, welche Verhaltensregeln habe ich. Und das sind eben auch viele Fragestellungen dazu gewesen. Dann kommt auch noch dazu, obwohl es auch auf der Homepage steht und auch jeder weiß und nachlesen kann beim RKI oder auf den Seiten der Städte oder des Landkreises, die Fragen zur Kontaktnachverfolgung und überhaupt der Kontakt mit, wie gehe ich mit Quarantäne um. Das sind auch immer noch sehr viele Fragen, auch in Bezug auf Lehrveranstaltungen. Was mache ich, wenn ich in der Lehrveranstaltung jemanden sitzen hatte, der dann später sich als infiziert herausgestellt hat. Das sind auch einige Fragen. Ja, und das reißt irgendwie nicht ab, weil ständig neue Regelungen von den Ländern kommen, vom Bund und auch vom Landkreis Gießen. Es gibt Allgemeinverfügungen, Anweisungen des HMWKs, also des Ministeriums und die versuchen wir immer so schnell wie möglich umzusetzen und dann auch in unsere Hygienekonzepte zu integrieren und dann wieder auf der Homepage vorzustellen oder hochzuladen. So.
Das klingt nach unglaublich viel Arbeit. Wie Sie sagen, es verändert sich auch mit der Zeit immer, was gerade besonders gefragt ist. Und ja, es ist, glaube ich, einfach sehr dynamisch. Gerade auch so Fragen zum Impfen oder ja so Dinge, die sich öfter mal ändern. Ne?
Ja.
Ja. Also Hut ab, dass Sie da, das ist bestimmt nicht einfach, da den Überblick zu behalten und das alles zu koordinieren.
Also jetzt im Moment geht es, also haben wir es auch gut hingekriegt, aber es ist schon in den Sommermonaten oder gerade am Anfang war es schon sehr, sehr anstrengend, weil eben einfach so viele Fragen auf einen eingeprasselt sind. Das Gute ist, wir lernen ganz viel über die Universität, wir lernen ganz viele Gebäude, Menschen kennen, mit denen wir sonst auch nicht so zu tun hatten und das ist eigentlich auch, das macht dann eben auch nochmal Freude, so dann einfach, auch gerade für die Arbeitssicherheit, also für später ist es auch nochmal gut, die Plätze zu kennen oder die Arbeitsplätze zu kennen, auch für Begehungen und auch dann mit anderen Beratungsgesprächen zu Fragen zur Arbeitssicherheit einfach zu sagen, okay, ich kenne das ja schon, ich weiß schon ungefähr, wo Sie arbeiten, das macht schon, also man wird eben bekannt, ja.
Ja, schön. Welche Maßnahmen sollten im Büro ergriffen werden, um ein gesundes und sicheres Arbeiten zu ermöglichen?
Grundsätzlich sollte jetzt in den Zeiten, wo immer möglich ist, die Büros alleine genutzt werden, also wo Zweierbüros waren, sollte auf jeden Fall versucht werden, Einzelbüros durchzusetzen. Das kann man machen, indem man Teamarbeit macht, also dass immer einer im Homeoffice ist und einer ist vor Ort. Das ist bei Büros oftmals ja möglich. Aber wir haben ja auch andere Arbeitsplätze, die eben so ein bisschen, also die sowohl Büro als auch Labor ist, dann muss man eben auch entsprechend sich abstimmen. Mhm. Eine weitere Möglichkeit, also wir haben das jetzt bei uns so gemacht, wir haben Teams gebildet, sodass immer ein Team vor Ort sein kann und ein Team ist im Homeoffice. Wir machen es tageweise, manche machen es wochenweise im Wechsel. Das kommt immer darauf an, wie die Abteilungen einzeln organisiert sind. Uns war es wichtig, dass wir in diesem Team jeweils, wenn das eine Team sozusagen ausfällt, dass das andere Team die Aufgaben, die kompletten Aufgaben der Abteilung auch mit weiter übernehmen kann. Also so. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass wir im Team untereinander uns auch nicht zusammensetzen, sondern dass wir natürlich auch entsprechend die Hygieneregeln einhalten. Wir haben alle Teeküchen, Kopierraum, alles gekennzeichnet, wie viele Personen da maximal anwesend sein dürfen. Ist meistens einer. Da muss man eben draußen auf dem Flur stehen und warten, bis man eben dran ist. Wichtig ist auch, also neben diesen Reduzierungen der Personenanzahl in den Räumen, ist eben auch das Lüften, dass man sich konsequent daran hält, zu lüften, auch wenn man alleine ist, auch regelmäßig lüftet, weil immer mal einer reinkommen kann ins Büro. Ja, und je nachdem, wie kalt es draußen ist, ist die Lüftungszeit ja auch geringer. Also je kälter, umso schneller ist diese Durchmischung und ich kann dann besser lüften. Und grundsätzlich ist es so, also es gibt ja auch nochmal mehrere, also Büros mit mehreren Personen, also wo man nicht zu zweit sitzt. Auch da empfehlen wir eben einzeln, aber auf keinen Fall mehr als zwei. Und dann ist es aber auch abhängig von der Größe und wie die Fenster installiert sind. Das machen wir dann immer. Also wir beraten dann immer so nach Bedarf. Also je nachdem, wie oder vor Ort, wie die ganzen Räumlichkeiten eben auch aussehen.
Okay. Das mit dem Lüften finde ich ganz interessant. Ich wusste gar nicht, dass das so schneller, dass die Luft sich schneller austauscht, wenn es kälter draußen ist. Das ist natürlich auch ein guter Aspekt gerade.
Zum Glück.
Ja, zum Glück. Es wäre schön, wenn das andersrum wäre.
Ja, dann reichen oftmals 3 bis 5 Minuten Lüften. Während das im Sommer in den wärmeren Sachen, dann ist dieser Luftaustausch einfach nicht gegeben und dann braucht man auch schon 10. Dann ist es ja auch nicht schlimm, dann kann man das Fenster auch komplett auflassen. Aber gerade so in den ganz kalten Zeiten ist es ganz gut, wenn man nach 3 Minuten wieder zumachen kann.
Ja, das stimmt. Okay, jetzt kommen wir zu einem Aspekt, den hatten Sie vorhin schon angesprochen, was eine Frage, die auch oft an Sie herangetragen wird. Wie gehe ich im Falle einer Coronavirus-Erkrankung vor?
Als erstes ist immer dass sie sich sofort in Quarantäne begeben. Sobald man weiß, man ist erkrankt, begeben sie in Quarantäne und melden sich dann bei dem zuständigen Gesundheitsamt. Und diese Anordnungen des Gesundheitsamts, dem sind auch Folge zu leisten. Also das Gesundheitsamt ist sozusagen die oberste Stelle, die bestimmt, was als nächstes passiert oder welche, wie lange die Quarantäne ist, wie oft man sich melden muss und, und. Also das ist erstmal so das, was als erstes passieren muss. Dann kommt es ja darauf an, bin ich studierend oder beschäftigt, aber in beiden Fällen ist es ganz gut, wenn man sich hier meldet und sagt, dass man eben eine Erkrankung hat. Die Beschäftigten sind verpflichtet, die Studierenden, da bitten wir sehr darum, dass wir einen positiven Test mitgeteilt bekommen, weil wir dann eben auch feststellen können, war der Student oder die Studentin in der Prüfung, müssen wir da nochmal gucken, gibt es dann nochmal welche, die dann eben auch infiziert sind oder beziehungsweise sich dann später angesteckt haben, damit wir sozusagen diese Hotspots sofort identifizieren können und auch Gegenmaßnahmen machen können. Wichtig ist eben, dass man bei Erkrankungen alle Kontakte einstellt und wenn man zu Hause wohnt oder zu Hause mit mehreren Menschen wohnt und nicht alleine wohnt, eben auch sich da möglichst nicht begegnet, versucht einzeln zu essen, die Abfälle getrennt zu trennen. Mhm. Also versucht so wenig wie möglich und wenn auch, dann die Begegnung nur mit Maske. Und auch eben da heißt es Lüften, 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 damit man eben auch die im Haushalt befindlichen Personen nicht ansteckt. Und dann ist es eben auch so, dann die Quarantäne ist ja in der Regel 14 Tage oder 10 Tage, das kommt ja immer drauf an. Es gibt ja verschiedene Verläufe von Corona-Infizierten, ich merke gar nichts, bis ich bin schwer krank. Und auch hier ist das Gesundheitsamt, die sagen dann schließlich auch, jetzt ist die Quarantäne aufgehoben. Also man ist im ständigen Kontakt mit dem Gesundheitsamt und mit den Ärzten und die aber bestimmen dann und sagen dann ist die Quarantäne aufgehoben. Erst dann darf man wieder am Leben teil, also am äußeren Leben teilnehmen. Mhm. So ist jetzt ja. Und es ist wichtig, also worauf das Gesundheitsamt auch immer achtet, ist, dass man 48 Stunden ohne Symptome ist. Mhm. Also man ist nicht am nächsten Tag, ich habe nichts mehr und ich bin gesund, also man muss mindestens 48 Stunden gesund, also ohne irgendwelche Krankheitssymptome sein. Mhm. Was dann eben auch noch wichtig ist, also wenn man in Quarantäne ist, auch die Kontaktnachverfolgung. Auch die Kontaktnachverfolgung ist auch eben beim Gesundheitsamt, also federführend ist das Gesundheitsamt. Wichtig ist, dass alle Kontaktpersonen also 2 Tage, bevor man Symptome hat, informiert werden. Also da ist diese Ansteckungszeit oder Infizierung relativ hoch. Das Gleiche gilt aber auch, wenn ich getestet worden bin und ich habe keine Symptome, dann ist das eben auch so. Dann ist auch diese Regel 2 Tage vorher, sollte man eben die Kontaktperson angeben. Das Gesundheitsamt sagt auch hier in diesen Fällen, wer ist Kontaktperson der Kategorie 1, also diejenigen, die auch in Quarantäne müssen, oder der Kategorie 2, das sind die, die dann vorsichtig sein sollen, sich ein bisschen einschränken lassen sollen und auf sich achten sollen und sobald eben Symptome vorhanden sind, sich melden. Die Kontaktpersonen der Kategorie 1 müssen eben auch in Quarantäne und werden auch vom Gesundheitsamt geführt. Und es gibt auf den Seiten des RKIs auch Hilfestellung zur Beurteilung, wer ist eine Kontaktperson der Kategorie 1 und wer ist eine Kontaktperson der Kategorie 2. Mhm. Und diesen Anordnungen ist Folge zu leisten. Es ist auch schon mal so, dass das Gesundheitsamt sagt, nee, das ist ausreichend und die Kontaktperson ist keine Kategorie 1, die auch in Quarantäne muss. Und ich empfehle immer, also auch vielen, die auch dann nochmal nachfragen und sagen, aber sind Sie sicher? Ich hatte viel mehr Kontakt und ich meine eigentlich, ich wäre Kategorie 1, dass man selber dann eben sich auch von sich aus zurücknimmt und die Kontakte reduziert. Also wenn man da unsicher ist. Da ist auch von Gesundheitsamt zu Gesundheitsamt verschieden. Das ist ja immer, das Gesundheitsamt ist ja immer das zuständig, wo man also wohnt, also das beim Wohnort. Und wir haben jetzt also Erfahrungen gemacht, es sind manche Gesundheitsämter sagen, ach ja, nicht schlimm. Also es ist keine Kategorie 1 und andere sind sehr streng. Also das ist auch immer vom Bearbeiter und Gesundheitsamt zu Gesundheitsamt verschieden. Deshalb immer lieber einmal vorsichtiger und einmal ein bisschen weniger Kontakt als sich anstecken.
Ja, genau. Das wäre dann die Nummer sicher sozusagen. Meine nächste Frage haben Sie eigentlich schon beantwortet. Und zwar wäre das, was zu tun ist, wenn man Kontakt mit einer Verdachtsperson hatte. Also das wäre ja dann vermutlich eine Kontaktperson der Kategorie 2, wenn ich mit jemandem Kontakt hätte, wo unsicher ist, ob er sich angesteckt hat oder nicht, oder?
Ja, das ist noch, mal ein bisschen was anderes. Okay. Also das eine ist jetzt eben die Person, die weiß, dass sie infiziert ist. Und es gibt ja auch Personen, die sind erkrankt, die haben Grippesymptome und das sind sogenannte Verdachtspersonen. Mhm. Also da ist noch nicht sicher, dass diese Verdachtsperson, also diese Person eben an Covid erkrankt ist oder einfach eine ganz normale Grippe hat. Das gibt ja dann auch nochmal. Und das ist eben auch oft nochmal die Frage, was mache ich in der Zeit, wo diese Person, die erkrankt ist, aber ich nicht weiß, ob sie an Covid erkrankt ist, wie gehe ich damit um? Also bleibe ich dann auch einfach zu Hause oder was mache ich? Und da ist es eben einfach so, die werden ja auch jetzt erstmal vom Gesundheitsamt nicht geführt oder sind auch nicht, solange es eben keine Erkrankung ist, sind die ja nicht registriert. Und da raten wir eben immer, dass wir, also wenn man Kontaktperson einer Verdachtsperson ist sozusagen, dass man da eben sich selber auch schon mal ein bisschen zurücknimmt und aufpasst. Mhm. Und in der Regel ist es ja, also mittlerweile ist es ja auch so, dass die Labore über 24 Stunden, spätestens 48 Stunden eben das Testergebnis mitteilen. Das ist ja der sogenannte PCR-Test, der ja länger dauert und in den Laboren durchgeführt wird. Und das geht eigentlich jetzt mittlerweile schneller. Also anfänglich waren es ja bis 4-5 Tage, dauerte das ja ziemlich lange, bis man wusste, ob man jetzt nun erkrankt ist oder nicht. Und jetzt ist es aber mittlerweile so, dass sie so organisiert sind, dass man das innerhalb von 24 bis 48 Stunden kriegt und aufs Handy als Nachricht, per Brief. Also man bekommt es in verschiedenen Formen mitgeteilt.
Ja, man kann das nicht verpassen sozusagen.
Nee, eigentlich nicht. Ja, hab das selber schon durch, deshalb weiß ich das.
Okay. Und wie ist dann das Vorgehen, wenn die Person tatsächlich Coronavirus positiv getestet wurde?
Dann läuft das so, wie ich das eben erklärt habe. Also dann ist es eben so, dass das Gesundheitsamt dann die Person der Kategorie 1 ausfindig machen muss und dann eben entsprechend benachrichtigt, dass die eben auch in Quarantäne gehen. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man eben Verdachtsperson ist und man nicht weiß, ob man sich ansteckt, kann man schon im Vorfeld sich überlegen, wer sind denn meine Kontakte gewesen in den letzten Tagen, damit das dann eben schneller geht. Die man auch selber natürlich entsprechend informieren kann und wer die Corona-Warn-App hat, der kann ja dann auch da, wenn der Test positiv ist, entsprechend sich melden oder das registrieren.
Ja. Okay, dann kommen wir jetzt zu einem neuen Bereich. Oft wird auf den Schutz von Risikogruppen hingewiesen. Welche Personen an der JLU oder im Allgemeinen gelten denn als Risikogruppe und welche Schutzmaßnahmen werden an der JLU ergriffen?
Risikopersonen gibt es eine Vielzahl und grundsätzlich halten wir uns da auch an die Definitionen vom RKI oder an den Definitionen vom Land Hessen. Es gibt so eine Vielzahl von Einflussfaktoren. Also da spielt eine Rolle Alter, Geschlecht, Gewicht, bestimmte Verhaltensweisen, medikamentöse oder therapeutische Einstellungen, die auf Risikopersonen hinweisen können, Vorerkrankungen, Erkrankungen, Diabetes, Asthma. Also es gibt so viele, dass wir da eben auch auf die ärztliche Beurteilung angewiesen sind, wer zählt zur Risikogruppe und wer nicht. Und es gibt da schon noch verschiedene, sage ich mal, ja, Klassen oder Kategorien, also wie schwer die Risikogruppen einzuschätzen sind. Also manche haben ja mehrere Erkrankungen wie Diabetes und Asthma und Rheuma und ich weiß nicht, was, wo eben die größeren, also die sind ja dann nochmal mehr Risikopersonen als die mit nur Asthma, aber die man auch nicht vernachlässigen kann. Also es gibt da eine große Spannbreite und je nachdem, wie die ärztliche Beurteilung ist, können die Risikopersonen von der Dienstpflicht oder befreit sein. Mhm. Das kommt aber immer, ist dem Arzt, also der Arzt selber muss das eben sagen, ob das notwendig ist oder nicht. Sollte es aber die Risikoperson sein, also eine Risikoperson sein und die weiter arbeiten geht, dann muss man eben auch hier besondere Maßnahmen nochmal ergreifen. Also dann ist auf jeden Fall klar, dass es einen Einzelraum geben muss oder besonderen Maßnahmen, Schutzwände und. Also da muss man nochmal mehr gucken, wie man die Möglichkeit bieten kann, auch Risikopersonen nochmal an die Arbeit zu bekommen, so, oder einen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen, der eben entsprechend ausgerüstet ist. Mhm. Wichtig ist eben auch, das war am Anfang, das ist jetzt ja fast gang und gäbe, FFP2-Masken an Risikopersonen ausgeteilt werden, dass sie sich sozusagen auch nicht anstecken können. Also dass die Gefahr dann nochmal verringert ist, sich zu infizieren. Also man muss da schon nochmal ein bisschen mehr gucken und die Führungskräfte sind dann eben dafür verantwortlich, da geeignete Schutzmaßnahmen festzulegen und auf die Umsetzung auch zu achten. Das ist eben das Wichtige. Wir haben auch, also jeder hat in welchen Abteilungen Risikopersonen und da muss man eben besondere Schutzmaßnahmen ergreifen.
Okay. Jetzt kommen wir zu einer Frage, die ich persönlich ziemlich interessant finde. Und zwar, wie verhalte ich mich, wenn in Zeiten der Corona-Pandemie Erste Hilfe geleistet werden muss?
Erste Hilfe leisten kann man immer, auch in den Zeiten von Corona. Auch hier muss man eben entsprechend vorsichtig sein. Aber es gibt auch in den Erste-Hilfe-Kästen immer Handschuhe. Mhm. Wir haben angeregt eben auch, dass in allen Erste-Hilfe-Kästen jetzt FFP2-Masken sind. Man selber hat auch FFP2-Masken immer zur Verfügung. Also deshalb ist das sozusagen immer noch gegeben, dass man Erste Hilfe leisten kann. Wichtig ist es ja nochmal, also was die wichtigste Frage bei Erste Hilfe ist, ist die Frage der Mund-zu-Mund-Beatmung im Gefahrenfall sozusagen. Das ist, muss man nicht machen, das kann man machen, aber muss man eben nicht. Und das ist auch in den Zeiten, wo keine Pandemie ist, eben auch nicht mehr notwendig. Mhm. Viele Ersthelfer müssen eigentlich diese Mund-Nasen-Beatmung ist nicht mehr zwingend erforderlich. So. Es liegt im eigenen Ermessen. Wichtig ist, dass man die Herzdruckmassage macht, also im Gefahrenfall. Aber wie gesagt, Mund-zu-Mund-Beatmung ist nicht notwendig, auch sonst nicht. Und das kann man dann entsprechend auch reduzieren.
Ja.
Und wichtig ist eben danach, nach den Erste-Hilfe-Maßnahmen, Hände waschen, desinfizieren, damit man sich, also falls das eine erkrankte Person ist, eben nicht ansteckt. Wichtig ist auch eben dann eben, wenn ein Erste-Hilfe-Fall auftritt, eben auch sofort Notarzt und Rettungssanitäter zu holen. Das ist eben das Wichtigste.
Ja, und das ist ja auch in jedem Fall möglich, ohne wirklich nahen Kontakt zu kommen. Ja.
Ja, nein, also man kann es schon machen, muss eben entsprechend Vorsicht walten lassen und wie gesagt, Mund-zu-Mund-Beatmung würde ich dann nicht.
Okay.
Oder eben auch mit einem Tuch. Ah, also ja. Man kann es schon. Also man kann es, ne? Aber es ist nicht notwendig.
Okay. Ja, vielen Dank schon mal für die umfangreichen Informationen. Haben Sie abschließend noch weitere Tipps, die man im Homeoffice oder am Arbeitsplatz beachten sollte, um gesund durch die Zeit zu kommen jetzt?
Wichtig ist einfach, dass man alle die AHA-Regeln und das Lüften beachtet, sich selbst immer ein bisschen zurücknimmt, aber auch trotzdem viel an der frischen Luft ist, draußen spazieren geht und so, damit man eben aufgrund der Kontaktreduzierung nicht, also dass die Psyche nicht so leidet und dann entsprechend mit den Mitteln, die es heute gibt, eben mit WebEx oder überhaupt mit Zoom oder Video, sich entsprechend dann eben auch trotzdem nochmal die Kontakte behält. So, das ist eben das Wichtigste für uns alle und wir hoffen, dass wir alle gut und gesund bleiben. Und ich muss noch mal so zum Abschluss sagen, wir haben ja auch einige Fälle an Erkrankten gehabt, aber wir haben bisher aufgrund unserer Hygienemaßnahmen und Hygieneregeln eben keine Hotspots sozusagen. Also es hat sich keiner am Arbeitsplatz oder während einer Klausur nochmal angesteckt, von denen, wenn wir Infizierte haben. Also uns ist das bisher nicht bekannt. Und das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen, dass bei uns die Hygieneregeln und die Vorsichtsmaßnahmen, die wir ergriffen haben, auch entsprechend gut vorbereitet sind.
Ja, ich finde auch, das spricht total für Ihre Arbeit und dass die Richtlinien, die Sie festlegen, auch umgesetzt werden entsprechend von den unterschiedlichen Stellen.
Ja, das ist ja auch wichtig, dass alle das umsetzen und das kann man aber schon sagen in den überwiegenden Fällen. Oder eigentlich ist es so, dass alles gut umgesetzt wird.
Super, okay. Ja, dann wären wir jetzt am Ende unseres Gesprächs angelangt. Frau Dr. Steffens, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch in unserem Podcast, Ihre Zeit und Ihre wertvollen Tipps. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns einen Einblick in die Welt der Arbeitssicherheit in Corona-Zeiten zu geben.
Ja, ich danke Ihnen auch und bleiben Sie gesund und munter.
Dankeschön, Sie auch. Das war unser AHS-Podcast und wir würden uns wie immer sehr über euer Feedback und eure Anregungen freuen. Falls ihr also Lust habt, eure Gedanken zu dieser Folge mit uns zu teilen, könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben oder uns auf Social Media kontaktieren. Ansonsten bleibt mir nichts anderes mehr, als mich zu verabschieden. Bleibt gesund und fit und bis bald. Zum Schluss kommt noch ein kurzer Einschub. Vor allem in Zeiten von Corona arbeiten viele von uns zu Hause. Gerade im Homeoffice ist Bewegung wichtiger denn je und kommt dennoch oft zu kurz. Denn durch den Wegfall unseres Arbeitsweges fehlt uns ein Teil unserer täglichen körperlichen Aktivität. Deshalb möchte ich an dieser Stelle für unseren digitalen Pausenexpress für Beschäftigte und unseren medialen Studi-Pausenexpress für Studierende werben. Diese ermöglichen euch, weiterhin in eurem Arbeits- oder Lernalltag in Bewegung zu bleiben, Rückenschmerzen vorzubeugen, eure Konzentration zu stärken und euch insgesamt ausgeglichener zu fühlen. Schon ein paar Minuten eurer Zeit genügen, um einen deutlichen Unterschied zu spüren. Für den digitalen Pausenexpress können sich Beschäftigte der JLU über unser Sportprogramm anmelden und zu einem festgelegten Termin über WebEx teilnehmen. Den medialen Studi-Pausenexpress könnt ihr auf StudIP öffnen. Den Link dazu und weitere Infos findet ihr wie immer auf unserer Website www.uni-gießen.de/ahs.